Wer von euch hat?
Wer jetzt?
Wer von euch hat auch wieder so diesen Geruch von Lebkuchen, gebrannten Mandeln und Glühwein so in der Nase? Tochter Zion, übrigens bei uns hat es gestern in Altensteig den kompletten Tag durchgeschneit, also es passt wirklich so ein bisschen. Tochter Zion, ein Lied, das man so eher mit Weihnachten verbindet. Und in den Altkirchen ist diese Begebenheit, um die es heute geht, auch so der Evangeliumstext zum ersten Advent. Tochter Zion, freue dich, dein König kommt. Eigentlich, genau genommen, ist das kein Weihnachtslied, sondern es geht um den Einzug nach Jerusalem. Das, was wir heute an Palmsonntag feiern. Jesus zieht nach Jerusalem ein. Die Menge jubelt, sind begeistert, schwenken Palmzweige, breiten ihre Kleider als Decken aus. Wie kam es dazu? Wie kommt es, dass ein junger Zimmermann aus dem kleinen Dorf Nazareth so begeistert empfangen wird? Warum die Palmzweige? Warum der Jubel? Und was hat das vor allen Dingen alles mit mir und mit dir zu tun? Tochter Zion, freue dich, dein König kommt. Um all das zu verstehen, müssen wir ein wenig weiter in der Weltgeschichte zurückgehen. Wir werden uns gleich anschauen, was in den Jahren so vor dem Einzug nach Jerusalem passiert ist. Wie ist das Volk Israel denn in eine Lage gekommen, in der sich so viel Hoffnung und Begeisterung auf einen Mann bündelt, der auf einem Esel reitet? Das wird darum eher so eine Einheit in Geschichte werden. Und ich habe in der Schule Geschichte nicht ganz so gemocht, aber ich fand das total spannend und hoffe, ich kann euch so ein bisschen mit reinnehmen. Und am Ende der Predigt werden wir dann schauen, was Jesus zu all dem denkt und was das für uns heute zu bedeuten hat, bedeuten kann, für dich und für mich. Doch jetzt lasst uns so eine kleine Zeitreise machen, zurück in die Vergangenheit. Am Anfang, da war die Erde wüst und das ist ein bisschen zu weit, warte mal. Ich spule mal ein bisschen vor in der Weltgeschichte, zurück sofort zu diesem Mann oder aus unserer Perspektive zurück zu diesem Mann. Wer von euch kennt diesen jungen Mann mit dem Lockenkopf? Das ist, ja? Nee. Das ist Alexander der Große. Und Alexander der Große, der war König von Makedonien und einer der erfolgreichsten Feldherren der Geschichte. Schon mit 20 Jahren übernahm er die Herrschaft und innerhalb von nur 10 Jahren eroberte er ein riesiges Reich. Von dem Mittelmeer über Ägypten bis hin nach Indien so. Er besiegte sogar die damals sehr mächtigen Perser. Und er schuf einst der größten Reich der Antike. Doch wie sollte so ein riesiges Reich mit so vielen unterschiedlichen Menschen und Kulturen regiert werden, in dem so viele verschiedene Religionen, Sprachen und so weiter wohnen? Und da kam ihm eine Idee. Man braucht etwas, was die Leute verbindet. Dazu müssen Sprach- und Kulturhürden so weit wie möglich runtergeschraubt werden. Google Translator gab es ja damals noch nicht. Also gründete er zahlreiche Städte und über diese Städte versuchte er im ganzen Reich die griechische Sprache und Kultur zu verbreiten, vom Mittelmeer bis nach Indien. Und diese Entwicklung, das ist der Hellenismus. Und ist auch der Grund, warum ich mich im Studium durch Griechisch quälen musste, der Sprache, in der das Neue Testament geschrieben wurde, zum größten Teil. Und dann mit erst 33 Jahren starb Alexander der Große in Babylon. Woran genau, darüber streiten sich die Gelehrten. Aber auf jeden Fall hinterließ er ein Machtvakuum. Und seine Generäle, die kämpften gegenseitig darum, Anteile von diesem riesigen Reich zu bekommen. Und einer dieser Generäle war Seleukos I. Und er trug den Beinamen Nikator, der Sieger. Und er sicherte sich ein riesiges, riesigen Anteil des östlichen Reiches. Und dem seine Nachfolger, die eroberten noch mehr Gebiete, auch in Richtung Westen. Und irgendwann war dann Judäa dran und so fiel auch Israel unter die Herrschaft der Seleukiden. Seleukiden als Erinnerung an den General Seleukos I. Und nach mehreren Intrigen kam dann irgendwann Antiochos der Große an die Macht. Und er versucht, das Reich noch weiter auszudehnen. Verlor aber dann eine entscheidende Schlacht gegen die Römer. Und Rom und Antiochos der Große, die schlossen einen Friedenspakt. Es wurde vereinbart, dass Antiochos der Große Friedensgeld an Rom zahlen musste. Und damit er das auch wirklich macht, forderten die Römer einen Bürgen oder besser eine Geisel. Und das war der Sohn von Antiochos dem Großen, nämlich Antiochos der Vierte, der hier. Und jetzt wird es richtig spannend. Denn diese Jahre als Geisel in Rom haben Antiochos den Vierten sehr geprägt. Er wurde noch härter und brutaler als sein Vater. Und als dieser tot war, kam er mit einer kleinen Zwischenstation an die Macht. Und sein Hauptbestreben war, so eine Niederlage darf es nie wieder geben, das darf nie wieder passieren. Ich muss mein Reich stärken, ich muss es vereinen, zusammenführen. Und so trieb er den Hellenismus auf einen radikalen Höhepunkt. Jetzt ging es nicht mehr darum, dass die griechische Kultur so die Leitkultur sein sollte, sondern er verbot auch jede andere Religion und Kultur in seinem Reich. Die heiligen Bücher der Juden zum Beispiel wurden verbrannt und das Befolgen der jüdischen Gesetze unter Todesstrafe gestellt. Und dabei gingen sie unfassbar brutal vor. Und wer wirklich gute Nerven hat, kann mal gerne die Makkabäer-Bücher lesen. In manchen Bibeln stehen sie zwischen dem Neuen und dem Alten Testament und berichten ziemlich genau über diese Zeit zwischen den beiden Testamenten. Und da wird berichtet, wie sehr Israel unter den Vorschriften der Seleukiden gelitten hat. Und irgendwann nahmen die sogar dann noch Jerusalem ein. Antiochos, der Vierte, sandte dazu einen Steuereintreiber mit vielen Soldaten nach Jerusalem. Und ich lese mal aus der Übersetzung von Martin Luther vor, was dann passiert ist, Makkabäer 1. Er, der Steuereintreiber, überfiel die Stadt Jerusalem, hauste übel in ihr und brachte viele aus Israel um, plünderte die Stadt, verbrannte sie und riss die Häuser und Mauern ringsum nieder. Die Feinde führten Frauen und Kinder und Vieh weg, befestigten die Stadt Davids, also die Burganlage, mit starken Mauern und Türmen und sie wurde ihre Burg. Dann legten sie eine heidnische Besatzung dorthin, gottlose Leute, deren Zahl immer größer wurde. Sie brachten Waffen und Nahrung hinein und was sie aus der Stadt Jerusalem raubten, schafften sie auf die Burg. Und damit wurden sie zu einer ständigen Gefahr. Und so entstand eine Bedrohung für das Heiligtum und eine schlimme Gefahr für Israel. Sie vergossen viel unschuldiges Blut bei den Heiligtum und entheiligten es. Und so flohen die Bürger Jerusalems ihretwegen. Aber die Fremden blieben in der Stadt, so dass die Stadt denen fremd wurde, die dort geboren waren. Das Heiligtum, das wurde öd wie die Wüste. Die Feiertage wurden zu Trauertagen, die Schabbate zur Schmach und all ihre Herrlichkeit wurde zunichte. So herrlich und hoch Israel einst gewesen war, so verachtet und elend musste es jetzt sein. Antiochos sandte auch Briefe nach Jerusalem und in alle Städte Judas. In ihnen gebot er, dass die Juden die Gebräuche der Heiden annehmen, die Brandopfer und Speiseopfer im Tempel einstellen, Schabbat und andere Feste abschaffen, das Heiligtum und das heilige Volk entheiligen. Dafür aber Altäre, Tempel und Götzenbilder errichten, Schweinefleisch und andere unreine Tiere opfern. Auch die Beschneidung verbot er und gebot die Leute an alle Unreinheiten und heidnischen Bräuche zu gewöhnen, damit sie Gottes Gesetze vergessen sollten. Und wer dem König Antiochos nicht gehorsam sein würde, den sollte man töten. Dies Gebot ließ er ausgehen durch sein ganzes Königreich und setzte Amtsleute ein, die das ganze Volk dazu zwingen sollten, das zu halten. Und danach kommen diese detailliert beschriebenen Beispiele, wie brutal die Seleukiden diesen Hellenismus umgesetzt haben. Und diese Berichte sind so grausam, dass ich sie hier am Sonntagmorgen nicht erzählen will. Ihr könnt sie aber, wie gesagt, nachlesen. Und das war eine unfassbar harte Zeit für Israel. Und es wurde immer schlimmer. Im Jahr 167 vor Christus stellte Antiochos im Jerusalemer Tempel einen Altar für Zeus auf und ließ darauf Schweine opfern. Ein Affront ohnegleichen. Doch das war kein Zufall und schon gar kein Zeichen, dass Gott die Kontrolle verloren hat. Denn Gott selbst hatte das schon über 360 Jahre vorher durch den Propheten Daniel angekündigt. Und ich lese aus Daniel 11 vor. Und es werden von ihm Heere aufgestellt werden, die das Heiligtum, die Zuflucht entweihen und das tägliche Opfer abschaffen und das Gräuelbild der Verwüstung aufstellen werden. Und es ist so total spannend zu sehen, wie präzise die Vorhersagen aus dem Daniel-Buch sich im Laufe der Geschichte erfüllen. Bis hin zum Teil zu genauen Zeitangaben, die vom Zeitpunkt der Prophetie noch Jahrhunderte in der Zukunft lagen. Da haben wir ganz kurz am Rande nur erwähnt. Egal wie chaotisch die weltpolitische Lage ist, wie schrecklich die Nachrichten sind, wie viele Gedanken man sich um die Zukunft macht, Gott steht über all dem. Er ist der Herr der Zeit und er ist der Herr der Weltgeschichte. Nichts entgleitet ihm. In der Stadt Moldin, da gab es den Priester Mattathias Makkabäus. Und der war im Volk hoch angesehen. Und darum kam Antiochus auf die Idee, wenn ich dem jetzt Geld zahle, so richtig viel Geld, dann könnte der ja dem jüdischen Glauben abschwören und dafür lieber den griechischen Göttern opfern. Und dann würden viele aus der Stadt mitmachen. Und so bot er ihm richtig viel Gold an. Doch Mattathias, der verweigerte sich. Und er floh und entschloss sich zu kämpfen. Es kam zum Aufstand. Mattathias und sein Sohn Judas Makkabäus führten einen Guerillakrieg gegen die seleukidische Besatzungsmacht und errungen einen Teilsieg. Jerusalem wurde zurückerobert und es kam zur Wiedereinweihung des Tempels. Und in der jüdischen Tradition wird Judas Makkabäus als der Hammer dargestellt, der den Feind zerhauen hat. Und am Tag des Triumphs ritt Judas Makkabäus nach Jerusalem ein. Und sein Einzug nach Jerusalem war geprägt, Achtung, von Lobgesängen und Palmenzweigen. Und das zweite Makkabäerbuch erwähnt ausdrücklich, dass das Volk Palmenzweige schwang und schöne Äster trug und Loblieder sang, um die Reinigung des Tempels zu feiern. Und daran erinnert heutzutage noch das Chanukka-Fest, das die Juden jedes Jahr feiern. Und ein ganz spannender Side-Fact dazu. Das Lied O Tochter Zion stammt von George Friedrich Händel, beziehungsweise die Melodie. Und er schrieb sie ursprünglich für das Oratorium Judas Makkabäus. Und dort wird sie gesungen, um den siegreichen Einzug von Judas Makkabäus zu feiern. Erst später hat dann Friedrich Heinrich Ranke den Text auf Jesus umgedichtet. Also die Seleukiden waren besiegt. Doch diese Grausamkeit ihrer Herrschaft, die brannte sich tief in das kollektive Gedächtnis der Juden ein. Ein unfassbares Trauma, wie es die Juden im Laufe ihrer Geschichte öfters erlebt haben. Und für rund 100 Jahre war das Volk wieder unabhängig. Doch dann marschierte 63 vor Christus die Römer ein und es war wieder eine Besatzungsmacht da. Und natürlich ploppten da wieder diese alten Geschichten hoch und die Angst, wird es wieder so schrecklich werden? Was wird passieren? Auch wenn die Römer selbst so die Strategie des Pax Romanus, also des römischen Friedens hatten. Sie ließen den jeweiligen Völkern ihres Reiches sehr große Freiheiten, ihre Religion auszuleben. Das führte sogar so weit, dass Herodes der Große den Tempel in Jerusalem ausbauen ließ, damit die Juden darin ihre Gottesdienste feiern konnten. Aber trotzdem, die Römer waren eine Besatzungsmacht. Und das führte zu einigen Problemen. Das Volk, das verarmte. Es gab so ein duales Steuersystem, das sie bedienen mussten. Die römischen Abgaben, die Tribute und die religiösen Abgaben für den Tempel. Und viele Bauern verloren dadurch ihr Land. Und das führte zu einer Zunahme von Tageslöhnern und Bettlern. Diese soziale Schere klaffte immer weiter auf. Aber die Besatzung, die war nicht nur so ein politisches Problem, sondern auch ein theologisches. Israel verstand sich ja als das Bundesvolk Gottes, dass ausgerechnet jetzt die unreinen Heiden über Gottes Land herrschen sollten, wurde als tiefe Demütigung und als Folge der eigenen Schuldhaftigkeit interpretiert. Und all das führte wiederum dazu, dass das Volk religiös tief gespalten war. Verschiedene Gruppen wie die Pharisäer, die Sadduzäer, die Essener und Zeloten hatten ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, wie man Gott treu bleiben soll. Und in dieser Instabilität suchten die Menschen nach einer einen Figur, einem Führer, der geistliche Israel wieder und national zusammen, der Israel geistlich und national wieder zusammenführt. einen neuen König, einen, der noch viel umfassender das Volk befreit, wie es Judas Makkabäus getan hat. Und es gab ja diese Hoffnung auf den neuen König, denn er war ihnen von Gott selbst versprochen worden. Es wurde ihnen versprochen, dass Gott selbst einen Retter schickt, den Messias. Und es gab in den Heiligen Schriften zahlreiche Verheißungen auf diesen neuen König. Doch woran sollten sie diesen neuen König erkennen? Denn um ihm nachzufolgen, mussten sie sich wirklich hundertprozentig sicher sein, dass das wirklich dieser Messias ist. Denn sonst kann ein Aufstand gegen die Römer ganz schnell zum Problem werden. Wer von euch liest gerade beim gemeinsamen Bibellesen mit? Schön. Die, die es nicht machen, ihr könnt euch noch anmelden. Es gibt eine Fragestellung, die sich durch das ganze Johannesevangelium durchzieht. Ist Jesus der Messias? Ist er der Sohn Gottes? Ist Jesus eventuell dieser König? Und im Laufe der Zeit kristallisierten sich immer mehr so Erkennungsmerkmale dieses neuen Retters heraus. Das heißt, wenn er einmal kommen wird, dann wird er bestimmte Dinge tun, die sogenannten Erkennungszeichen. Und Jesus, der tat all diese Dinge. Wir lesen ja im gemeinsamen Bibellesen davon. Und je mehr er von diesen Zeichenhandlungen tat, die Speisung der 5000, die Heilung eines Blinden, die Heilung eines Gelähmten, die Heilung eines Aussätzigen, die Heilung eines Tauben, die Austreibung von Dämonen und den Armen wird das Evangelium verkündet, die Reinigung des Tempels, die Totenauferweckung, desto mehr Bewegung kommt in das Volk und desto mehr fangen an, Leute ihm nachzufolgen. Denn Jesus scheint jetzt wirklich dieser Messias zu sein. Der Retter, der neue König. Wie könnte er sonst all das machen? Auf jeden Fall strömen die Menschen nach Bethanien, dort, wo Jesus Lazarus von Toten auferweckt hat. Denn Jesus war wieder in der Gegend, wieder Maria, Martha und Lazarus. Da sprach sich rum. Und den Lazarus, den wollten die Leute auch sehen. Denn der war ja tot und wurde wieder lebendig gemacht von Jesus. Sie sahen Lazarus und ließen sich von ihm berichten, was passiert war und fingen an, sich Jesus anzuschließen. Und das waren so viele Menschen, dass die damalige religiöse Führung, die ein Problem mit Jesus hatte, am Überlegen war, Lazarus zu töten. Denn wenn er tot ist, kann keiner mehr sagen, dass er wieder lebendig geworden ist. Diese Gedanken machen sie sich wirklich. Denn es gab jetzt plötzlich sehr viele, die sehr begeistert von Jesus waren. Und an dieser Stelle startet der heutige Predigttext, Palmsonntag, der Einzug nach Jerusalem. Und ich lese Ihnen aus dem Johannesevangelium vor. Und wer mitlesen will, Johannes Evangelium, Kapitel 12, Abvers 12. Johannes Evangelium 12, Abvers 12. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmenzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, gelobt sei der, der da kommt, im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus fand aber einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselfüllen. Und das verstanden die Juden, die Jünger, zuerst nicht. Doch als Jesus dann verherrlicht war, dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte. Das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und den Toten auferweckte, rühmte seine Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörten, dass er dieses Zeichen getan hatte. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass wir nichts ausrichten. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Jesus, der reitet in all dieser Symbolik eines Thronantritts in die Hauptstadt ein. Links und rechts jubeln die Mengen. Die Menschen ziehen sich die Oberkleider vom Körper und bereiten sie auf dem Weg aus. Schneiden Palmzweige ab, winken, rufen laut: Hosianna, der Herr rettet doch. Jetzt ist der Moment, auf den sie die ganze Zeit gewartet haben. Gott schickt den Retter, Gott schickt den Messias, den neuen König. Habt ihr diese Szene vor Augen? Es wäre so das perfekte Ende eines Hollywoods-Films, während so die Musik langsam in den Abspann ausfadet. Doch die Geschichte endet ja nicht. Es kommt zu diesem Plot-Twist, den wir alle kennen. Dieselben Menschen, die da rufen Hosianna, werden ein paar Tage später schreien: Kreuzige ihn. Aus Begeisterung wird Ablehnung, Gleichgültigkeit und bei manchen sogar Hass. Kreuzigt ihn. Denn Jesus, der ist so ganz anders, als sie es erwartet haben. Bei ihnen schwang natürlich noch diese Erfahrung mit Judas Makkabäus mit, dem Hammer von Juda. Sie erwarteten wieder einen, der kraftvoll einreitet und kraftvoll die Macht übernimmt. Und darum schwenken sie die Palmzweige, denn für sie war es ein Chanukka-Fest, wieder eins, ein Fest der Befreiung. Ironischerweise wurde aber gerade ein ganz anderes Fest in Jerusalem gefeiert, das Passafest. Das Fest, in dem ein Lamm geopfert wird und symbolisch den Zorn Gottes auf sich nimmt. Judas Makkabäus und Jesus, der Hammer und das Lamm. Welche Gegensätze. Es waren so völlig falsche Erwartungen, die die Menschen an Jesus gebracht haben. Er ist nicht der Hammer, nicht der, der draufhaut, die Römer vertreibt. Im Gegenteil, sein Ziel war nicht der Königsthron in Jerusalem, sondern das Kreuz. Und das Bittere ist eigentlich, hätten sie, wenn die Menschen wissen müssen. Denn genau so wird ihnen der Messias in den Heiligen Schriften vorgestellt. Als der leidende Messias, der Gerechte wird verspottet, seine Hände und Füße werden durchbohrt. Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Der Gesalbte wird ausgerottet werden. Und als der demütige König, du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Deutlicher geht's gar nicht mehr. Und als der verworfene Messias, der Stein, Leute, den die Bauleute verworfen haben, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Der Verachtete der Nation. Und Jesaja, der fasst das als Prophetie in den Kapiteln 42 und 45 ganz stark zusammen. Er wird nicht schreien noch rufen. Und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Er hatte keine Gestalt und keine Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachteste und der Unwerteste, voller Schmerz und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden geheilt sind. Das war von Anfang an der Plan. Jesu Ziel in Jerusalem ist das Kreuz. Er gibt sein Leben freiwillig. Er ist völlig souverän. Das ist kein Missgeschick, kein Ausrutscher oder kein Versagen, dass Jesus am Kreuz stirbt, sondern sein freier Wille aus Liebe zu uns und aus Gehorsam seinem himmlischen Vater gegenüber. Wenn Jesus gewollt hätte, dann wäre er zu diesem Hammer geworden und hätte die Römer rausgeschmissen. Gekonnt hätte er es. Es gibt diese Szene im Garten Gethsemane, als Jesus verhaftet wird. Die Soldaten rücken in großer Zahl an. Johannes schreibt in seinem Evangelium von einer Kohorte von Soldaten. Und so eine Einheit bestand normalerweise aus 480 bis 600 Soldaten. Auch wenn wahrscheinlich nicht die ganze Kohorte dabei anwesend war, handelte es sich doch aber um eine massive militärische Präsenz. Man rechnete offenbar mit heftigem Widerstand. Doch Jesus? Der reagiert völlig anders. Er flüchtet nicht und ruft nicht zum Kampf auf. Er geht den Soldaten entgegen. Er greift als Erster das Wort und er bestimmt das Geschehen. Und als er sich dann mit seinem göttlichen Ich Bin es zu erkennen gibt, weichen die Soldaten zurück und fallen zu Boden. Was für ein Zeichen der wahren Machtverhältnisse. Ein Mann steht da, spricht und diese ganzen Soldaten sind matt gesetzt. Und unter diesem Eindruck wird es auch verständlich, warum Petrus dem Diener des Hohenpriesters sein Ohr abschlagen konnte, ohne dass die Soldaten sich sofort auf ihn stürzen. Sie konnten es schlicht nicht. weil Jesus die Situation kontrollierte. Jesus, der stellt sich schützend vor seine Jünger und heilt gleichzeitig den Verletzten. Er lässt seine Verhaftung geschehen, weil er uns liebt. Nicht die Menschen haben irgendeine Gewalt über ihn. Er ist und bleibt der souveräne Herr über das Geschehen. Jesus, der ist nicht der Hammer, nicht der Zerstörer, sondern er kommt sanftmütig und von Herzen demütig. Warum? Weil es seiner Art und seinem Auftrag entspricht. Er zieht nach Jerusalem ein und hat das Kreuz als Ziel, weil er unsere Schuld tragen will. Meine Schuld und deine Schuld. Das, was uns von Gott trennt. Tochter Zion, dein König kommt. Und dieser König, der baut sein Reich. Aber sein Reich, das ist nicht von dieser Welt, sondern sein Reich ist ein ewiges Reich. Und das hat ganz klein angefangen, wie so ein Senfkorn. Und breitet sich seitdem immer weiter aus, immer weiter, über die ganze Welt, über die ganze Zeit hinweg, bis hinein in die Ewigkeit. Und wir dürfen Teil von diesem Reich sein. Was können wir für uns aus all dem mitnehmen? Erstens, Gott ist der souveräne König. Nochmal, egal wie chaotisch die weltpolitische Lage ist, wie schrecklich die Nachrichten sind, wie viele Gedanken man sich um die Zukunft macht, Gott, der steht über all dem. Er ist der Herr der Zeit und der Herr der Geschichte. Und nichts wird ihm entgleiten, weder weltpolitisch noch in deinem eigenen privaten Leben. Zweitens, Jesus, der baut kein politisches Reich. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und leider ist diese zentrale Aussage von Jesus in der Kirchengeschichte immer wieder verloren gegangen. Menschen versuchen, Gottes Reich mit Gewalt aufzubauen. Seien es die Kreuzzüge, die versuchen, das heilige Land mit Waffengewalt zurückzuerobern, weil man dachte, dass Gottes Reich an ein bestimmtes Territorium gebunden sei. Oder Thomas Münzer während der Bauernkriege, der sich als Werkzeug Gottes sah und er versuchte gewaltsam alle Gottlosen auszurotten, um das tausendjährige Reich zu schaffen. Oder das Täuferreich von Münster, in dem versucht wurde, mit Gewalt eine Theokratie zu erschaffen. Und sie erklärten Münster zum neuen Jerusalem und führten die Todesstrafe für Vergehen gegen Gottes Gebote ein. Warum passiert dieser Fehler immer wieder, dass man probiert, irgendwie mit Gewalt Gottes Reich aufzubauen? Dahinter steckt eigentlich diese Sehnsucht nach sichtbarer Macht und sofortiger Gerechtigkeit. Es ist eben manchmal ganz schwer auszuhalten, dass das Reich Gottes mitten unter uns wächst, aber nicht von dieser Welt ist. Und mal ganz nebenbei, wer Jesus dem König nachfolgt, der sollte wie er sanftmütig und von Herzen demütig sein. Er sollte das gebrochene Rohr nicht zertreten, sondern wieder aufrichten. Wer vorgibt, irgendwie politisch für Gottes Sachen einzutreten, seinen Willen zu tun, aber lieblos ist zu Schwachen, Armen und Fremden, egal welcher Kultur der Hauptfarbe sie haben oder sozialen Status, der sollte sich nochmal genau seinen König anschauen. Drittens, der König kommt wieder. Und dieser König, der wird eines Tages wiederkommen. Dann aber als der Löwe von Juda, als der, der richten wird. Dann wird sein Reich sichtbar sein. Dann werden nicht nur 500 Soldaten vor ihm niederfallen, sondern alle Menschen. Und jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Wohl dem, der dann auf seiner Seite ist. Er selbst hat alles dafür getan, dass wir das können. Tochter Zion, freue dich, denn dein König kommt. Amen.